Ich habe es schon angekündigt. Wir haben heute einen Keynote-Sprecher, auf den wir uns schon sehr, sehr freuen. Es ist im Übrigen wahrscheinlich der einzige Deutsche hier im Raum. Ich darf Klaus Dörre herzlich zum Podium bitten.
Ja, guten Tag. Ich bedanke mich für die Einladung und versichere Ihnen, ich fühle mich jetzt nicht als Vertreter einer isolierten Minderheit, ja, und auch nur begrenzt als Ausländer, obwohl ich ein solcher bin. Eigentlich ist vieles jetzt schon gesagt. Ich will den Versuch machen, das Thema Prekarisierung, Prekarität zusammenzubringen mit dem Thema Rechtspopulismus. Das ist gar nicht so einfach. Ich greife zu diesem Zweck auf Forschung, empirische Forschung, qualitativ, quantitativ zurück, die ich nunmehr seit den späten 1980er Jahren mache. Keine Angst, ich will das nicht alles vorstellen. Aber ein paar wichtige Ergebnisse will ich schon vorstellen. Ich will folgendermaßen vorgehen. Ich will Fragen, na, da sehen Sie ein paar, einige sind auch schon nicht mehr aktuell, nicht? Frauke Petri hat einen tiefen Fall hinter sich. Wollen mal sehen, ob das Herrn Strache auch so geht. Den habe ich vorsorglich gar nicht aufgenommen. Aber warten Sie mal ab, ja, ob nicht dieser Strache demnächst mit einer neuen Partei um die Ecke kommt. Wir werden sehen. Ja. Ich meine, das wäre nicht das Schlechteste, was den radikalen Rechten in Österreich passieren könnte, eine zweite Partei nicht. Aber wollen wir mal sehen, was passiert. Ich möchte folgendermaßen vorgehen. Ich will also nach den Ursachen dieser rechtspopulistischen Revolte fragen und will fragen, ob das tatsächlich etwas mit der Ausbreitung prekärer Arbeits- und Lebensverhältnisse zu tun hat. Zu diesem Zweck möchte ich nach einer Einleitung und der Vorstellung meiner These ein bisschen was zum Begriff der Prekarität, aber auch zum Begriff Rechtspopulismus sagen. Ich sage nebenbei schon mal oder nehme vorweg, dass ich mir nicht sicher bin, ob der Begriff Rechtspopulismus noch der richtige ist, um das zu beschreiben, was da gegenwärtig als Revolte von rechts zu thematisieren ist. Ich will dann auf einige empirisch gesicherte Ergebnisse aus älteren Forschungen zurückgreifen, die was zum Verhältnis von Prekarität und Rechtspopulismus sagen. Mich dann fragen, was ist gegenwärtig eigentlich neu, was hat sich geändert, und ein paar neue Forschungsergebnisse präsentieren. Und am Schluss nochmal zu ein paar Überlegungen kommen, wie man die Problematik eigentlich angehen sollte, wobei da jetzt schon sehr wichtige Hinweise gekommen sind, denke ich, wo ich mich im Film einfach nur anschließen kann, was da gesagt worden ist. Das ist der Plan, den ich habe. Ich will zunächst mal vom Problem der Prekarität ausgehen. Als ich angefangen habe, mich mit Prekarität und Prekarisierung zu beschäftigen, war der Ausgangspunkt ein Buch meines inzwischen verstorbenen französischen Freundes Robert Castel, Metamorphosen der sozialen Frage. Und das endet mit einem Schlusskapitel, indem er die Arbeitshypothese aufstellt, dass sich die europäischen Arbeitsgesellschaften mit Ausnahme der skandinavischen in drei Zonen spalten, in die Zone der Sicherheit oder Integration mit immer noch sozial geschützten, durch den Wohlfahrtsstaat geschützten Vollzeiterwerbsverhältnissen, eine Zone der Entkopplung, in der der Zugang zu regulärer Erwerbsarbeit gar nicht oder kaum noch vorhanden ist, und dazwischen einer Zone der Verwundbarkeit, in der sich all diejenigen befinden, die sozusagen dauerhaft oder zumindest für längere Zeit auf die Ausübung eines unsicheren Jobs angewiesen sind, um ihr Leben zu reproduzieren. Er hat auch die Ursachen schon relativ klar benannt, die zu diesem Prozess führen. Er hatte sozusagen als Hintergrund die Überlegung, dass mit der Expansion, dem Ausbau der Institutionalisierung des Wohlfahrtsstaates in den entwickelten Kapitalismen Westeuropas etwas passiert war, das der Karl Marx nicht vor Augen hatte, dass sich nämlich aus Proletariern, dass sich Proletarier, also Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeiter verwandeln in abhängig Beschäftigte, die über Sozialeigentum verfügen, über ein Kollektiveigentum zur Existenzsicherung, das sich ausdrückt in sozialen Rechten, tariflichen Normen, Mitbestimmungsmöglichkeiten und so weiter. Und die im Gange befindliche, immer noch im Gange befindliche Enteignung von Sozialeigentum, das, was häufig verkürzt als Neoliberalismus bezeichnet wird in der Ära der Hyperglobalisierung, das war für ihn die Hauptursache gewissermaßen dieser zonalen Spaltung der Arbeitsgesellschaften. Robert Castell hat diese Überlegung selbst bereits verbunden mit der These, dass diese Ausbreitung von Prekarität tatsächlich zu einer zur Triebkraft eines neuen Rechtspopulismus wird. Er hatte damals den ersten französischen Tsunami vor Augen. Wir haben das selbst noch in Jena im Fernsehen verfolgt, bei den Präsidentschaftswahlen. Also als plötzlich der Kandidat des Front National mehr Stimmen hatte als der Kandidat der Sozialistischen Partei. Und Robert Castells These ist gewesen, dass gar nicht neu, aber jetzt unter neuen Bedingungen gewissermaßen Menschen in unsicheren Verhältnissen dazu neigen, die Kämpfe um Statuserhalt, Statusverbesserung oder gegen Statusverschlechterung mit dem Mittel des Ressentiments auszutragen. Und das hat er sozusagen als Triebkraft des neuen Rechtspopulismus bezeichnet. So, das war 2000, also jetzt doch schon 19 Jahre zurück. Und wir haben dann die Castell-Hypothese übernommen und haben angefangen, wenn ich wir sage, sind das diverse Forschungsgruppen. Ich kann Ihnen jetzt nicht die Mitglieder alle aufzählen, also es sind inzwischen mehrere Dutzend. Wir haben diese Hypothese genommen und haben versucht, sie auf Deutschland zu übertragen, haben gefragt, stimmt das, trifft das zu? Und haben eine ganze Reihe von Forschungsprojekten inzwischen abgeschlossen, die genau diese Hypothese geprüft hat. Vielleicht kann ich noch hinzufügen, damals in der Bundesrepublik gab es keine Prekarität. Also die Arbeitsmarktforschung kannte zwar atypische Arbeitsverhältnisse, aber Prekarität in Deutschland, das löste Kopfschütteln aus. Die quantifizierende Arbeitsmarktforschung hat dieses Problem nicht gekannt. So, was haben wir eigentlich rausgefunden? Bevor ich das beantworte, sehr kurz drei Anmerkungen, drei konzeptuelle Anmerkungen. Was verstehen wir eigentlich unter Prekarität? Ich mache jetzt mal nicht die ganze Begriffsgeschichte, obwohl das eigentlich auch schön wäre. Ja? Aber es ist ein eigenes Referat. Der Begriff selbst kommt aus dem Lateinischen. Da thematisiert das die Bittleihe, die Bittleihe, also ein Rechtsverhältnis, das auf Instabilität beruht, weil der Geber einer Sache das gegebene Gut von demjenigen, der es nimmt, jederzeit zurückfordern kann. Das ist ein asymmetrisches Rechtsverhältnis und deshalb instabil und unsicher. Und das ist, glaube ich, auch der Kern von Prekarität, um den es geht. Wir selbst haben folgende Arbeitsdefinition von Prekarität zugrunde gelegt, die ich dann ein bisschen kommentiere. Ein Erwerbsverhältnis gilt dann als prekär, wenn es a. nicht dauerhaft oberhalb eines von der Gesellschaft definierten kulturellen Minimums existenzsichernd ist. Kulturelles Minimum ist nicht Hartz IV. Und deshalb b. bei der Entfaltung in der Arbeitstätigkeit gesellschaftlicher Wertschätzung und Anerkennung der Integration in soziale Netzwerke, den politischen Partizipationschancen und der Möglichkeit zu längerfristiger Lebensplanung dauerhaft diskriminiert. In fortgeschrittenen Kapitalismen bedeutet Prekarität, dass Beschäftigte aufgrund ihrer Tätigkeit und deren vertragliche Einbettung deutlich unter das wohlfahrtsstaatliche Schutz- und Integrationsniveau sinken, das gesellschaftliche Mehrheiten als Standard definieren. Beschäftigungsverhältnisse und oder Arbeitstätigkeiten können in einem solchen Fall auch subjektiv mit Sinnverlusten, Partizipations- und Anerkennungsdefiziten sowie Planungsunsicherheit verbunden sein. Daraus geht Folgendes hervor. Prekarität ist ein relationaler Begriff. Er misst sich immer an etwas, was als Normalitätsstandard definiert wird. Das muss nicht das Normalarbeitsverhältnis sein. Das ist eine empirische Frage, was den Normalitätsstandard abgibt. Wenn es ein relationaler Begriff ist, bedeutet das auch, Prekarität ist in jedem Land was anderes. Es ist in Südafrika was völlig anderes als in der Bundesrepublik. Ja? Prekarität in Südafrika ist immer noch in der sozialen Hierarchie deutlich über der informellen Beschäftigung angesiedelt, die 50% der Beschäftigungsverhältnisse ausmacht, um nur einmal ein Beispiel zu sagen. Nicht? Prekarität in Deutschland ist was völlig anderes als Prekarität beispielsweise in Griechenland. In Griechenland würde ich davon sprechen, dass wir es mit einer prekären Gesellschaft, einer precarious society zu tun haben, weil die Basisinstitutionen der Gesellschaft instabil geworden sind mit der Krise und der Austeritätspolitik. Das Land wird noch Jahrzehnte brauchen, um sich davon auch nur einigermaßen zu erholen. Da funktioniert vieles nur informell, also die Gesundheitsvorsorge, weil es Ärzte gibt, die außerhalb der bezahlten Arbeitstätigkeit sozusagen noch Kranke betreuen, die nicht mehr in der Krankenversicherung sind und so weiter und so weiter. Also es gibt eine große Bandbreite von prekären Verhältnissen, die sich aber nicht nur nach oben bemessen, sondern auch nach unten. Wie ist eigentlich die Schwelle gesellschaftlicher Respektabilität definiert? Das ist das untere Ende der Relationalität, nicht? Und auch das ist in jeder Gesellschaft anders. Ich kann Ihnen nur sagen, in Deutschland ist das sehr klar, die Schwelle der Respektabilität ist Hartz IV. Ist man Leistungsbezieherin oder Leistungsbezieher von Hartz IV, ist klargestellt, dass man nicht in der Lage ist, sein eigenes Leben aus eigener Kraft und ohne die Hilfe der Gesellschaft zu reproduzieren. Und deshalb ist man nicht mehr vollwertiger Bürger oder vollwertige Bürgerin, sondern Bürger oder Bürgerin zweiter Klasse. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, nicht? Also wo immer, darüber ist ja auch in Österreich nachgedacht worden, solche Regelungen einzuführen. Natürlich gibt es auch in Österreich eine Schwelle der Respektabilität. Aber wenn Sie sich an den Hartz-Reformen orientieren, dann können Sie sicher sein, dass Menschen unter die Schwelle der Respektabilität geraten, die jetzt noch drüber sind. Das ist nämlich genau Ihr Effekt. Auch darauf werde ich nochmal eingehen. Und Sie sehen auch, Prekarität ist ein mehrdimensionales Phänomen. Es bezieht sich nicht nur auf Bezahlung, sondern auch auf die Arbeitsinhalte, die Arbeitsqualität, die Partizipationsrechte. Und die synthetisierende Kategorie ist eigentlich, ob ein abhängig Beschäftigter, eine abhängig Beschäftigte in der Lage ist, das eigene Leben längerfristig zu planen. Das Sozialeigentum war die Grundlage für Planungssicherheit bis zu einem gewissen Grad. Kennen Sie alle, nicht? Ich wette, bei vielen Arbeitern hier in den Industriebetrieben ist das nach wie vor der Fall. Die gehen davon aus, dass die Beschäftigung einigermaßen sicher ist. Auf der Basis nehmen sie einen Kredit auf, mit dem sie das Häuschen finanzieren, das ihr Lebenstraum ist und so weiter. Kenne das aus eigener Familie, habe das gehasst. War für mich die Inkarnation des Spießbürgertums, nicht? Seit ich mich mit Prekarität beschäftige, sehe ich es ein klein wenig anders. Aber das ist sozusagen, also diese Art der Lebensplanung können Sie als prekär Beschäftigter gar nicht machen. Möglicherweise kriegen Sie nicht mal einen Kredit oder in Deutschland ist es so, kriegen Sie als Leiharbeiter nicht mal ein Girokonto, ja, bei einer Bank. Und daran können Sie sehen, was die Hauptwirkung von Prekarität ist, die Unfähigkeit, das eigene Leben einigermaßen sicher in der Zukunft zu planen. Prekäres Leben, prekäre Arbeit ist gleichzusetzen mit einem permanenten Ritt auf der Rasierklinge. Sie müssen strampeln und strampeln, um die Balance zu halten. Nach oben, also von der Rasierklinge weg, ist es sehr schwierig. Aber wenn Sie einmal den Tritt verlieren, dann fallen Sie tief oder scheitern auf der Scheide gewissermaßen. Ich muss noch dazu sagen, es gibt nicht nur prekäre Erwerbsarbeit, es gibt auch prekäres Leben. Man müsste eigentlich einen weiten Arbeitsbegriff anlegen, um alle Formen und Facetten von Prekarität zu erfassen. Und selbstverständlich ist es so, dass für Frauenarbeit, migrantische Arbeit, Prekarität schon immer ein Dauerthema war, also nicht erst eingetreten ist mit der Spaltung in die Kastellschen Zonen. Das muss man hinzufügen. Das will ich jetzt nicht ausbauen, aber es zumindest gesagt haben. Das ist das Ergebnis unserer ersten empirischen Forschung. Wir haben jetzt nicht nur nach den Zonen zugeordnet, den Kastellschen Zonen, sondern wir haben auch nach den subjektiven Verarbeitungsformen gefragt. Wie werden unsichere Arbeits- und Lebensverhältnisse eigentlich subjektiv verarbeitet? Wie gehen Menschen damit um? Und das ist diese Neuner-Typologie, die dabei rausgekommen ist, die ich jetzt nicht mehr in allem kommentiere. Das würde auch wiederum zu lange dauern. Ich will aber darauf hinweisen, dass wir etwas gefunden haben, das doch bemerkenswert ist. Sie sehen, dass es bei diesen Typen unsichere Integration und gefährdete Integration, Prekarität innerhalb der Zone der Integration gibt. Subjektiv zumindest. Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den haben die Sozialdemokraten in Deutschland bis heute nicht verstanden. Wenn Sie mit der Einführung von Hartz IV ein Sicherungssystem einführen, das eher ein Verunsicherungssystem ist, weil Menschen aus sicherer Beschäftigung, wenn sie denn entlassen werden, damit rechnen müssen, dass sie nach spätestens einem Jahr sozusagen auf Hartz-IV-Niveau sind und damit unterhalb der Schwelle gesellschaftlicher Respektabilität, hat das Wirkungen bis in die Zone der Integration hinein. Schon die Furcht, rausfallen zu können und nichts Adäquates mehr zu finden und auf Hartz-IV zu geraten, löst ein Erdbeben aus und hat dazu geführt, dass die deutsche Sozialdemokratie ihre Stammklientel verloren hat. Ich sage Ihnen, in Thüringen ist die SPD gegenwärtig in den Wahlumfragen zwischen 7% und 9%. Zwischen 7% und 9%. Ja? Das zeigt, dass Prekarität sich nicht begrenzen lässt auf die Zone der Verwundbarkeit, sondern sie hat Ausstrahlung auf die gesamte Arbeitsgesellschaft. Und eine der Ausstrahlungen ist, dass sie disziplinierend auf die Zone der Integration zurückwirkt. Also Prekarität ist jetzt nicht einfach unsichere Beschäftigung, sondern es ist ein Kontroll- und Disziplinierungsregime, das auch diejenigen erfasst, die noch in gesicherten Verhältnissen sind. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man auf keinen Fall übersehen darf. Jetzt kurz zum Rechtspopulismus. Ich will das kurz definieren, bevor ich auf Zusammenhänge eingehe. Das muss ich jetzt ganz kurz machen. Also Populismus ist nicht links, nicht rechts, zunächst mal von der Definition her, sondern populistisch nenne ich alle politischen Formationen, die mit einem bipolaren Schema arbeiten, oben die Elite, das Establishment und unten das Volk. Und das muss keineswegs per se rechts sein. Rechts wird dieses Schema, wenn es rassistisch, rassistisch aufgeladen wird. Und der Kern des neuen Rechtspopulismus, mache ich jetzt sehr, sehr verkürzt, ist in meinen Augen sowohl auf der Ebene konzeptiver Ideen, als auch auf der Ebene politischer Parteien, als auch auf der Ebene des Alltagsbewusstseins der Anhängerinnen und Anhänger, etwas, was ich als Rassismus ohne Rassebegriff bezeichnen würde oder als differenziellen Rassismus oder als Ethnopluralismus. Der Kern ist nicht mehr der Rassebegriff, der ist belastet, sondern es geht um einen Kulturbegriff. Kultur wird definiert als etwas relativ Homogenes, nicht als was Veränderbares, historisch Gewachsenes. Und Ethnopluralismus argumentiert kurz gesagt wie folgt: Jeder soll seine Kultur leben dürfen. Klingt ziemlich progressiv und ziemlich liberal und tolerant. Dann kommt aber der Zusatz, aber bitte schön bei sich zu Hause. Weil das Verschmelzen von Kulturen funktioniert nicht. Kulturen sind nur dann stark, wenn sie unvermischt sind und dort gelebt werden, wo sie ursprünglich beheimatet sind. Deshalb funktioniert der Melting Pot nicht. Dieser Illusion müssen wir einen Riegel vorschieben. Dieses wird dann sozusagen verbunden mit einer Umdefinition der sozialen Frage. Die soziale Frage ist keine Klassenfrage mehr, die zwischen Kapital und Arbeit, zwischen oben und unten, zwischen Reichen und Armen ausgetragen wird, sondern ist eine, die zwischen innen und außen ausgetragen wird. Zwischen den Inländern mit Ansprüchen auf soziale Rechte und soziale Leistungen auf der einen Seite und mit den nicht Berechtigten, die aber Ansprüche stellen, die von außen kommen, als Asylbewerber, Migranten und so weiter. Und deren Ansprüche gilt es abzuwehren und das lässt sich verkaufen oder wird verkauft als Politik für kleine Leute, denen man signalisiert, wenn ihr uns folgt, auch unserer Migrationskritik folgt, dann könnt ihr euer Stück vom Kuchen bewahren oder doch vergrößern oder zumindest verhindern, dass es immer kleiner wird. Warum habe ich gesagt, dass ich mit dem Begriff Rechtspopulismus bezogen auf die aktuellen Formationen, und da würde ich die FPÖ durchaus in Teilen mit runterpacken, etwas Strache, aber nicht nur Strache, also spar mir jetzt mal, Sie kennen sich ja besser aus, die die einzelnen Bezüge. Ich mache es mal für den Herrn Höcke, Fraktionsvorsitzender der AfD im Thüringer Landtag und Führer des sogenannten Flügels in der AfD. Die gesamte AfD, muss man klar sagen, geht von der Umvolkungsthese aus. Umvolkung besagt, es gibt eine von einer politischen Kaste inszenierte, bewusste Überfremdung Deutschlands, man könnte das auf jede andere Nation beziehen, die dazu führt, dass wir Deutschen verschwinden, dass unsere Kultur verschwindet, und das soll bewusst herbeigeführt werden. Und dem wollen wir Grenzen setzen. Und Höcke schreibt in seinem Buch, nie zweimal in denselben Fluss, soll man wirklich nicht, aber in anderem Sinne als Höcke das meint, der schreibt, ich fasse es hier zusammen, der plädiert für ein groß angelegtes Remigrationsprojekt, zu dessen Durchsetzung, das ist hier hervorgehoben, wohltemperierte Grausamkeit nötig sei. Wohltemperierte Grausamkeit. So, er bezieht sich dabei auf Herrn Sloterdijk, der meint damit ein Einwanderungssystem nach kanadischem Vorbild, also Punktesystem. Höcke meint was ganz anderes. Höcke meint mindestens 90% der Migranten raus. Er hat gesagt, der Erfurter Flughafen sei ja unterausgelastet, der soll zum Abschiebeflugplatz werden, raus. Und die Begründung ist Umvolkung, Volkstod. Diese Begriffe kommen eindeutig aus der Propaganda der NSDAP, Lebensbaumbewegung. Sie werden propagiert von einem Herrn Camus, der große Austausch. Das ist nicht der berühmte Camus, nicht? Das ist ein anderer Camus. Der große Austausch. Diese Ideologie findet sich in den diversen Schreiben und Manifesten vieler dieser Amok-Täter, etwa Breivik in Norwegen. Es ist die Ideologie ethnischer Säuberung. Sie läuft auf Radikalisierung und gewalttätige Systemüberwindung raus. Egal wie sanftmütig die sich geben. So, und das vor Augen, gewaltsame Systemüberwindung, spreche ich nicht mehr von Populismus. Ich spreche von einem modernen Faschismus. Modern nur deshalb, weil er sozusagen auf zeitgenössische Umbrüche eingeht. Ich habe das in Report Mainz auch so gesagt im Interview. Ich habe den Höcke als Rassisten und Faschisten bezeichnet. Und seit letzter Woche gibt es ein Gericht in Thüringen, das das für legal hält, was mich ein bisschen erleichtert, ebenso wie die Reportmacher, weil wir jetzt einigermaßen sicher sein können, einen eventuellen Prozess gewinnen zu können. Und ich kann das also weiter verbreiten. Es handelt sich bei Herrn Höcke um einen Rassisten und Faschisten. Und das ist gravierender als Rechtspopulismus. Der ist schon schlimm genug, aber das hier ist nochmal eine Qualitätsstufe härter. Die wollen die Demokratie liquidieren und wollen was anderes durchsetzen, und sie wollen das auch mit Gewalt tun. Das müssen wir ganz klar wissen. Schauen Sie sich mal die FPÖ an. Ich habe in der Zeit gelesen, dass keiner sich mehr fragt, wie rechts die eigentlich ist. Schauen Sie sich mal die Protagonisten an, woher die kommen, was die sagen. Sie werden die Bezüge zum großen Austausch sofort feststellen. Die teilen diese These. Ja. In Österreich ist der Sündenfall schon passiert. In Deutschland werden wir darum kämpfen, dass eine solche Partei unter keinen Umständen in irgendeiner Weise an einer Regierung beteiligt werden darf und auch nicht an der Mehrheitsbeschaffung. Ob das hält, weiß ich nicht. Wir werden das in Thüringen sehen. Ja. Und jetzt die letzte konzeptuelle Bemerkung. Was hat jetzt eigentlich Prekarität zu tun mit dem Aufblühen solcher Formationen? Um das analysieren zu können, müssen wir Folgendes wissen. Es gibt keine soziale Lage, die eindeutig in eine bestimmte Richtung politisiert. Armut politisiert nicht in eine Richtung. Auch Prekarität politisiert nicht notwendig in Richtung von Rechtspopulisten oder radikalen Rechten. Es muss immer was dazukommen, ja? Und zwar auf drei Ebenen. Das ist sozusagen Pierre Bourdieu entlehnt. Er fragt sich, wie kommt man eigentlich von einem verinnerlichten Habitus, von einer sozialen Lage zu seiner politischen Meinung? Und es sind drei Produktionsprinzipien politischer Meinung zu beachten. Erstens das Klassenethos. Das ist eigentlich eine verinnerlichte Ansammlung von Gefühlen, Ressentiments, Werturteilen und so weiter, die sich spontan einstellen, ohne dass man das großartig reflektiert. Die politische Gesamtkonzeption oder Axiomatik ist schon ein Zusammenspiel von festen Einstellungen, relativ gefestigten Einstellungen, die man nicht mehr so ohne weiteres wegbekommt. und die Entscheidungen zweiten Grades folgen bereits der Ausrichtung einer politischen Meinung, orientieren sich an der Linie einer Partei oder einer anderen politikrelevanten Organisation. Ich würde behaupten, das, was wir gefunden haben an rechtspopulistischen Orientierungen in der Arbeitswelt, ist von der hohen Gewichtung des Klassenethos, also was relativ Spontanes, was noch keine klare Parteibindung hat, gewachsen zu einer politischen Gesamtkonzeption und nähert sich inzwischen einem festgefügten radikalrechten Block, wo Entscheidungen zweiten Grades schon im hohen Maße anzutreffen sind. Das ist die Entwicklung in der Zeit, die ich an Forschung belegen kann, von 1994 bis zur Gegenwart. Das ist eine harte These, das weiß ich, oder eine auch deprimierende These, aber man muss die Wahrheit ja erstmal aussprechen, wenn man die Realität verändern will. So, was haben wir festgestellt? Erstens finden wir rechtspopulistische Orientierungen eigentlich in allen Zonen der Arbeitsgesellschaft. Also nicht nur in der Zone der Prekarität, sondern auch ganz unten und auch in der Zone der Integration. Das ist jetzt weniger überraschend. Man sieht hier schon, was die Topoi waren, die wir gefunden haben. Will ich jetzt nicht mal im Einzelnen durchgehen. Die wir sozusagen, fünf davon mussten erfüllt sein, wenn wir die Interviews sozusagen der subjektiven rechtspopulistischen Orientierung zugeordnet haben. Also Sie wären nicht ein Rechtspopulist, wenn Sie nur sagen, Zuwanderung zerstört die deutsche Kultur, sondern Sie müssen schon mehr erfüllen, wenn Sie die Zuordnung erhalten. Von unseren 120 Interviews kann man sagen, war etwa mehr als ein Viertel diesen rechtspopulistischen Orientierungen, die wir schon als Axiomatik bezeichnet hatten, zuzuordnen. So, welche Rolle spielen Arbeitserfahrungen? Arbeits- und Prekaritätserfahrungen sind niemals die Hauptursache für rechtspopulistische Orientierung, niemals die Hauptursache, können aber in rechtspopulistische Orientierung eingepasst werden. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Also in einem großen Konzern, Daimler, mit über 150 Nationen in der Belegschaft, wenn Sie da Rassismus am Band zulassen, fliegt Ihnen der Laden um die Ohren. Ja? Also geht man hart vor. Wir hatten jetzt das Beispiel mit einem türkischen Vertrauensmann, der von Mitgliedern des Zentrum Automobil, das sind radikal rechte, kann man sagen, neofaschistische Betriebsräte, drangsaliert wurde. Also denen hat man Bilder geschickt mit einer Pistole. So löst man in Sachsen die Migrationsfrage. Und der hatte die Pistole in der Hand und die Pistole schoss nach hinten. Nicht? Solche Dinge wurden ihm gepostet und zugeschickt. Natürlich hat das Unternehmen reagiert, als das publik wurde, und hat diese beiden Arbeiter entlassen, die den Vertrauensmann drangsaliert haben. Das war völlig richtig, ich halte das für völlig richtig. Es gibt eine Geschichte darum, die Sie auch im Netz verfolgen können. Das Zentrum Automobil hat dann Opfer und Täter verkehrt und hat sich auf Seiten der Entlassenen geschlagen. Der Punkt ist nur, wenn das Unternehmen und die Betriebsräte zusammen Antirassismus einklagen, auf der anderen Seite das Unternehmen aber für vieles, etwa den Leistungsdruck im Unternehmen und so weiter, verantwortlich ist, dann entsteht oft das Bedürfnis, ich halte zwar die Klappe, aber wie uns gesagt wurde, die Wahrheit finden Sie auf der Wand der Toilette. Ja, und da sind die Sprüche mit den Einstellungen, die man eigentlich verfolgt. Also negative Arbeitserfahrungen können sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln, sie können aber eben auch nach rechts politisiert werden. Und wenn ein solches Weltbild einmal verfestigt ist, passen Sie da ganz gut rein. Jetzt fasse ich nochmal zusammen die alten Ergebnisse und komme dann zu den neuen in Rekordgeschwindigkeit. Sie müssten mir vielleicht mal so einen Fingerzeig geben, wenn ich mich der Endzeit nähere, dass ich nicht mehr zu lange mit dem Alten mich aufhalte, sondern stärker zum Neuen komme. Drei Formen subjektiver Übergänge oder subjektiver Brücken zu rechtspopulistischen Orientierungen. Oben finden Sie den rebellischen Rechtspopulismus. Also Menschen, die tatsächlich in prekären Verhältnissen sind, raus wollen und die radikale Rechte als Adresse begreifen, die diesen Protest gewissermaßen besonders wirksam in der Öffentlichkeit thematisieren kann. Die zweite Variante ist konservierender Rechtspopulismus. Hat überhaupt nichts zu tun mit Prekarität, sondern allenfalls mit der Furcht vor Prekarität. Wir haben das jetzt wieder getroffen bei unseren Forschungen in der Lausitz, also im Braunkohlerevier. Wir haben dort die Belegschaft der LEAG, also des Braunkohleförderers und Betreibers, befragt. Und zwar sondern von oben nach unten durch alle Hierarchiestufen. Und sind auf folgende Bewusstseinsform gestoßen. Unser Unternehmen, 8000 Beschäftigte, ist das Beste der Region, mit den besten Tarifen, mit den höchsten Löhnen, den besten Aufstiegsmöglichkeiten. Das Unternehmen fordert alle Vereine in der Region, die Relevanz haben. Ich füge hinzu, selbst Energie Cottbus mit diesen üblen Fans. Und jetzt kommt man uns, nachdem wir die erste Wende überstanden haben, von Zehntausenden auf 8000 Beschäftigte geschrumpft. Jetzt kommt man uns, wo unsere Kinder zurückkommen, sind nämlich alles Migrantenfamilien. Die Kinder sind in der Schweiz, in Österreich oder sonst wo, also weit, weit weg. Jetzt, wo unsere Kinder zurückkommen, die Verhältnisse einigermaßen stabil sind, kommt ihr uns mit der nächsten Wende und sagt, Braunkohleausstieg 2037, und wir wissen, ihr gebt euch auch mit 2037 nicht zufrieden. Wir werden jedes Jahr die Diskussion aufs Neue haben. Und die Spitzen zu. In der alten DDR waren wir die Helden der Nation, jetzt sind wir die Deppen der Nation. 3 Kilometer vom Tagebau entfernt weiß niemand mehr, was wir eigentlich leisten. Und das führt zu Wagenburg-Mentalität. Wir kämpfen um unsere Arbeitsplätze und schieben das Ende der Braunkohle so lange hinaus wie möglich. Und dann kommt bei vielen im Interview der Satz, eigentlich müsste ich AfD wählen. Weil die leugnet den Klimawandel, die leugnet die Notwendigkeit des Braunkohleausstiegs und plädiert für eine lange Zukunft der Braunkohle in der Lausitz. Eigentlich müsste ich AfD wählen. Aber, und man weiß, als Gewerkschaftsmitglied sagt man sowas nicht laut, und dann sagt man, jetzt wähle ich FDP oder sowas. Ja? Aber gucken Sie sich die Wahlergebnisse in der Lausitz an. In Brandenburg haben 44% der Arbeiter AfD gewählt. 44%. Und in der Lausitz hat die AfD weit über 30% bekommen und ist mit Abstand stärkste Partei geworden. Ja. Das ist Ausdruck eines konservierenden Rechtspopulismus. Man will das halten, was man hat, und nicht schon wieder Veränderung. Und das wollen in erster Linie Männer, die diese Arbeitsplätze haben und so weiter und so weiter. Und es gibt den konformistischen Rechtspopulismus, den finden Sie bei qualifizierten Angestellten beispielsweise. Also Leuten, die sich hochgeboxt haben, sogar in Managementpositionen, die das getan haben unter vorbehaltloser Anerkennung von Leistungsnormen, die ihnen vorgegeben sind, ohne die in Frage zu stellen. Auch Frauen, nicht, die diese männerdominierte Arbeitswelt so meistern, dass sie sich vorbehaltlos an Leistungsnormen anpassen. Und den Maßstab, den sie an sich selber anlegen, legen sie an alle anderen an. Und die, die ihn nicht erfüllen, die Faulenzer, Taugenichtse, die aus Kulturen kommen, wo die Leistung sowieso marginalisiert wird, mit denen will man nichts zu tun haben. Das nennen wir ausgrenzende Integration. Ja? Also diese 3 Übergänge haben wir gefunden zum Rechtspopulismus. Das ist das Ergebnis der alten Studien. Und seit 3 Jahren forschen wir neu. Was ist neu? Jetzt auch wieder im Schweinsgalopp. Erstens hat sich der gesellschaftliche Sicherheitsdiskurs völlig verändert. Also wir haben in der Bundesrepublik Rekorderwerbstätigkeit, über 45 Millionen Erwerbstätige, von wegen Ende der Arbeitsgesellschaft. Das Interessante ist aber, also die Massenarbeitslosigkeit ist verschwunden offiziell. Das Interessante ist aber, ich weiß nicht, ob ich das hier noch habe. Das Interessante ist aber, dass das Volumen an bezahlten Arbeitsstunden zumindest bis vor 2 Jahren nicht größer war als 1991. Sogar noch unter dem Niveau von 1991. Könnte man sagen, super, weniger Arbeit für mehr Reichtum. Aber die Arbeitszeiten sind extrem polarisiert und die Arbeitsbedingungen sind extrem polarisiert. Und die Integration in den Arbeitsmarkt im deutschen Beschäftigungswunder ist in erster Linie erfolgt über sogenannte atypische und in erster Linie prekäre Beschäftigung. Also die Vollzeiterwerbsarbeit ist geschrumpft und die wird gemessen an mehr als 20 Stunden die Woche. Ich kenne keinen Tarifvertrag, der Vollzeit bei 20 Stunden ansetzt, nicht? Dann wäre der Traum mit der 30-Stunden-Woche längst überwunden, wenn das so wäre, nicht? Also die Statistik lügt in diesem Punkt über die wirklichen Verhältnisse hinweg. Aber selbst wenn man diesen Maßstab nimmt, ist die Vollzeitbeschäftigung deutlich gesunken, allein zwischen 2000 und 2012 um 1,5 Millionen Beschäftigungsverhältnisse, und die atypischen, unsicheren, prekären Beschäftigungsverhältnisse haben zugenommen. Darüber ist die Integration in den Arbeitsmarkt erfolgt. Das nennen wir prekäre Vollerwerbsgesellschaft. Immer mehr Menschen arbeiten und sind von Lohnarbeit, von abhängiger Arbeit abhängig, aber immer mehr eben auch von prekärer Erwerbsarbeit. Ja? Und die unten möchten gerne viel mehr und länger arbeiten, das sind meist Frauen, im Niedriglohnsektor, der in Deutschland 22-24% der Beschäftigungsverhältnisse kontinuierlich umfasst. Also hätten wir nur österreichische Verhältnisse, könnte man sagen. Ja. Das ist, glaube ich, klar, was da gemeint ist. Aber nichtsdestotrotz ist Erwerbslosigkeit nicht mehr das Hauptdruckmittel. Selbst im Osten hat sich der Arbeitsmarkt von einem Käufer- zu einem Anbieterarbeitsmarkt verwandelt zum Teil. Sie finden keinen Frisiersalon, wo nicht ein Schild hängt, suchen Arbeitskräfte, zahlen mehr als der Mindestlohn. Also die Machtverhältnisse am Arbeitsmarkt beginnen sich zu verschieben, aber die Löhne steigen trotzdem nicht dramatisch. Sie steigen, aber der prekäre Sektor hängt wie ein Klotz an den Entlohnungsverhältnissen und zieht Löhne und Arbeitsstandards nach unten. Und auch die Quellen der Unsicherheit haben sich verändert. Darauf kann ich jetzt im Detail nicht mehr eingehen. Diese drei Kurven nenne ich immer den Highway to Hell. Hat mich jemand drauf gebracht in der Debatte. Highway to Hell meint eigentlich Folgendes. Sie sehen, die rote Kurve ist das weltweite GDP, also das Bruttoinlandsprodukt. Sie sehen in der Krise von 2007 bis 2009, dass 2009 das Jahr ist, wo das weltweite BIP dramatisch runtergeht. Und Sie sehen auch bei der blauen Kurve, dass das einzige Jahr ist, wo die klimaschädlichen CO2-Werte ebenfalls nach unten gehen. Und der Energieverbrauch geht absolut letztmalig in den 1980er Jahren zurück. Und die drei Kurven besagen einfach nur, dass das wichtigste Mittel zur Erzeugung von Wohlstand und zur Überwindung ökonomischer Krisen im Kapitalismus die Erzeugung von Wirtschaftswachstum unter den gegebenen Bedingungen nicht nur immer ungleicher verteilt ist, nämlich die Früchte des Wirtschaftswachstums, sondern dass dann, wenn das Wirtschaftswachstum eintritt, auf fossilistischer Basis dieses notwendig zur Verschärfung ökologischer Krisen führt. Mit dem Ergebnis, dass wir unter Zeitdruck stehen, dass die Ökonomien in Europa ent- und dekarbonisiert werden müssen bis 2050 mindestens mit einer Netto-Null. Und das ist der dramatischste Umbau, den die Ökonomien Europas seit der industriellen Revolution bewältigen mussten. Vorsichtig ausgedrückt, es gibt noch ganz andere Schätzungen. So. Und das ist natürlich ein Treiber von Unsicherheit, nicht? Mit dem wir es jetzt zu tun haben, völlig unabhängig von Arbeitslosigkeit, von sozialen Problemen. In Deutschland heißt das, allein die Umstellung auf E-Mobilität, die ja ökologisch überhaupt nicht ausreichen wird, wird 100.000 Arbeitsplätze kosten. So, Österreich hat auch eine Automobilindustrie, glaube ich, und hat auch eine Zulieferindustrie, und da hängt einiges dran. Sie können sicher sein, es kommt einiges auf Sie zu. Ja, also neue Treiber von Unsicherheit, und der Rechtspopulismus bietet sich im Grunde an, eine Antwort auf diese ökonomisch-ökologische Zangenkrise zu haben, wie ich das nenne. Und zwar in folgender Weise: Die sozialen Probleme lösen wir, indem wir die aus fremden Kulturkreisen raushalten, Remigration mit Gewalt. Die ökologische Frage lösen wir durch Leugnung. Es gibt keinen von Menschen gemachten Klimawandel, sagt jedenfalls die AfD bei uns. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die FPÖ sich positioniert. Die ist ähnlich, okay. Und die öffentliche Sicherheit, also Umwandlung des Sicherheitsdiskurses von sozialer in öffentliche Sicherheit, die öffentliche Sicherheitsproblematik lösen wir mit mehr Polizei, mit mehr Kontrolle. Und das gibt euch auch, das gibt euch insgesamt euer Land zurück, weil ihr das, was ihr verspürt, den Kontrollverlust über euren eigenen Lebenszusammenhang, weil ihr den auf diese Weise rückholen könnt und rückgängig machen könnt und wieder Herren und Frauen eurer selbst seid. Das ist die Botschaft, die radikale Rechte grob verkürzt proklamiert. Wir holen uns unser Land zurück. Das war der Schlachtruf bei den Bundestagswahlen der AfD. Und der Osten steht auf, hat sie in Brandenburg und Sachsen gesagt. Nebenbei, die Plakate der Linkspartei waren Mut, Ost, Null Aussage, ja. Und alle wundern, da kann man auch die anderen Parteien dazu zählen. Also keine Aussagen, ja. Und man muss sich nicht wundern, wohin der Protest geht. Na? So, jetzt, das überspringe ich alles mal. Ich will stattdessen darauf kommen, was ist jetzt eigentlich neu bei den subjektiven Orientierungen, also auf der Ebene des Alltagsbewusstseins. Was haben wir da gefunden? Da wollte ich drauf raus. Ich mache das jetzt sehr kurz. Wie viel Zeit habe ich noch? Schon drüber. Ja, gut, aber dann muss ich jetzt doch noch mal deutlich reduzieren. Also was haben wir neu gefunden oder wie könnte man das zusammenfassen? Also erstens finden wir bei diesen hohen Arbeiteranteilen, ist klar, die rechtspopulistischen Parteien rekrutieren aus allen Schichten und Klassen der Bevölkerung, von Prekären und Nicht-Prekären, aber wir finden vor allen Dingen einen hohen Arbeiteranteil. Ich habe schon gesagt, in Brandenburg 44% der Arbeiter die AfD wählen und das kann man, ich glaube, es waren bei den Präsidentschaftswahlen in Österreich mehr als 80% der Arbeiter, die den FPÖ-Kandidaten gewählt haben im ersten Wahlgang. Ja. Wie ist das eigentlich zu erklären? Was finden wir an Bewusstseinsformen? Die erste Bewusstseinsform ist, auf die wir treffen, unabhängig von links und rechts, ist eine, die wir nennen Dichotomie mit Zusatz. Also die befragten Arbeiterinnen und Arbeiter, auch Junge, haben ein klares Bewusstsein von oben und unten. Aber anders als in den bekannten Studien der 1950er Jahre Popitz-Barth, das Gesellschaftsbild der Arbeiter, verbinden die mit dem Arbeiterstatus nichts Positives mehr. Arbeiter gelten insgesamt als gesellschaftlich abgewertet. Und das Interessante ist, selbst mit 1900 Euro brutto im Mittelschulabschluss bezeichnet man sich selbst als zugehörig der mittleren Mittelschicht. Also niemand will unten sein, weil alle kennen Menschen, die noch weiter unten sind, tschechische und polnische Leiharbeiter beispielsweise. Das zeugt von einer Art Klassenbewusstsein, das sich seiner aber selbst gar nicht bewusst ist, wenn man so will. Also man sagt nicht, ich bin Arbeiterinnen und Arbeiter und stolz darauf und weiß, wir können nur noch gemeinsam nach oben, sondern man empfindet das als Kränkung, dieses sein zu müssen. Gewissermaßen und überhöht sich selbst mit mittlerer Mittelschicht, um zu zeigen, wir gehören nicht zu denen ganz unten und sind nicht die leistungsunwilligen, faulen, gefährlichen und so weiter. Wie wird das rechts? Durch Ethnisierung und die Umwandlung, die Umdeutung, so wie es die radikale Rechte macht, eines Oben-Unten in einen Innen-Außen-Gegensatz. Und das kann man hier sehr schön sehen, ist ein stellvertretender Betriebsratsvorsitzender, der argumentiert, meine Frau 1700 Euro, ich 1700 Euro, wir wohnen auf dem Land, brauchen zwei Autos, um zu den Jobs zu kommen, haben zwei Kinder, wenn wir alle fixen Kosten abziehen, bleiben 1000 Euro übrig, da müssen wir Essen und Kleidung noch von kaufen. Das reicht nicht für Urlaub und das reicht nicht mal für am Wochenende ins Restaurant. So, und dann sagt er als Vergleichsmaßstab, der Vergleichsmaßstab stammt aus dem rechten Block, jeder Deutsche hat 3300 Euro durchschnittlich, bin ich etwa kein Deutscher. Und da ist das Deutschsein, da sozusagen die Chiffre für Gleichbehandlung, die aber zugleich was Ausschließendes beinhaltet. Alle, die nicht deutsch sind, müssen nach mir kommen, wenn man so will. Und das ist genau sozusagen das Eintrittsbillett. Das, was passiert ist, weil die Kategorien gar nicht zur Verfügung stehen, die eigene Problematik als eine Klassenproblematik zu deuten. Es ist nicht einfach eine Prekaritätsproblematik, es ist eine Klassenproblematik, nicht? Weil die Kategorien dafür nicht vorhanden sind, neigt man dazu, Selbstaufwertung durch Abwertung anderer zu betreiben. Und das geht am besten, indem man die in der Zone der Entkopplung, also die neuen Unterklassen, ausstattet mit allen möglichen Negativmerkmalen und die Migrantinnen und Migranten rechnet man bevorzugt dieser Unterklasse zu. Das hat natürlich immer auch eine Spur von Wahrheit. In Chemnitz, wo der Ausländeranteil, der Migrantenanteil unter 7% liegt, findet man eben doch den Stadtpark, wo mit Drogen gedealt wird und da sind Migranten dabei. Ja? Also Gerade weil keine Migranten da sind, fällt jede Frau mit dem Kopftuch besonders auf, fällt jeder Ausländer, jede Ausländerin besonders auf. Und in der Alltagswahrnehmung stärkt das sozusagen diesen Eindruck der Umvolkung und der Zerstörung der Deutschen und so weiter und so weiter. Und die Folge, das ist eine besonders radikale Form der Selbstaufwertung durch Abwertung anderer. Es ist nämlich eine sich selbst radikalisierende Ideologie, das kann man hier klar sehen. Stellvertretender Betriebsratsvorsitzender sagt, ich hätte nichts dagegen, Buchenwald wieder aufzumachen, die Flüchtlinge rein, wir draußen und dann schnell abschieben. Natürlich humane Konzentrationslager nicht verbrennen, aber weg, weg mit ihnen. Da sieht man, das ist sozusagen die Logik ethnischer Säuberung, die da drin steckt und die auch zur Radikalisierung und zu Gewalt tatsächlich tendiert. Wichtig ist, Sie alle, die wir befragt haben, die offen zur radikalen Rechten neigen, bezeichnen sich als die eigentlichen Demokraten. Also wenn man denen vorwirft, ihr seid keine Demokraten, sagen die, was? Wir führen die Demokratie überhaupt erst ein. Die treten alle ein für Demokratie nach Schweizer Vorbild, mehr direkte Beteiligung, aber sie reduzieren Demokratie auf ein Mehrheitsprinzip und entkoppeln sie von Menschenrechten, Grundrechten und so weiter und hoffen einfach darauf, dass der gesunde Menschenverstand dann bei Mehrheitsentscheidungen zu dem führt, was sie eigentlich wollen, weil Volk und radikale Rechte, Rechtspopulisten identisch sind und identisch gedacht werden. Was am schockierendsten war, war die Akzeptanz von Gewalt. Es hat unter denen, die wir befragt haben, die sich offen zur AfD bekennen, nicht einen einzigen gegeben, der sich von Gewalt gegen schwächere Minderheiten und so weiter eindeutig distanziert. Es gibt Relativierung, auf der Linken gibt es auch Gewalttätigkeit und so weiter, aber das Entscheidende ist sozusagen die Zustimmung zu dieser Umvolkungsthese. Es wird argumentiert, wir sind in einer Ausnahmesituation, in so einer Art Vorbürgerkrieg und in einer Ausnahmesituation ist gerechtfertigt, was uns nicht gerechtfertigt ist. Wir können nicht immer die zweite Backe auch noch hinhalten. Wir müssen uns wehren, also Gewalt als Notwehr. Und Notwehr ist dann eben auch das Molotow-Cocktail auf Busse mit Geflüchteten, die in ein Asylbewerberheim gefahren werden, wie in Freital und so weiter. Das sind alles organisierte Gewerkschafter, die so sprechen, alle. Und das sind nicht nur organisierte, sondern aktive. Aktive Gewerkschafter. So, und ein letzter Punkt, auf den ich eingehe und dann nur noch ganz kurz zu dem, was man tun kann, können wir in der Diskussion vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen. Alle argumentieren, es geht nicht um ein bisschen mehr oder weniger Wohlfahrtsstaat, nicht um eine Schraube hier und eine Schraube da, sondern mit dem System stimmt was nicht. System ist eine Verschwörung dunkler Mächte, dem steht ein Volk gegenüber, das nicht als Gesellschaft gedacht wird mit gegensätzlichen oder unterschiedlichen Interessen, sondern Volk wird als nationale Gemeinschaft gedacht. Und nationale Gemeinschaft soll eine sein ohne Ellenbogenmentalität und ohne Monetarisierung, also soll sich nicht alles ums Geld drehen. Das ist der Anspruch auf intakte soziale Beziehungen, wenn man so will, der aber völlig verquer eingepasst wird in ein Weltbild, was eindeutig radikalisiert. Das bedeutet aber auch, gestern habe ich mit einem Kollegen gesprochen, der hat gesagt, also wir haben doch in Österreich alles richtig gemacht, wir als Sozialdemokraten. Also wir haben darüber gesprochen, dass man hier ein Jahr ausscheiden kann, und dann einen großen Teil des Lohns bezahlt bekommt, um beispielsweise zu studieren. Ich habe das Wort vergessen, wie das heißt. Ja, genau. Und er sagt, wir machen alles richtig und trotzdem wählen die FPÖ. Der entscheidende Punkt ist, die Quellen der Unsicherheit und Unzufriedenheit sind vielfältig, habe ich gesagt, und die lassen sich nicht auf materielle Deprivation, Armut, Not, Prekarität reduzieren, wenngleich all diese Phänomene auch im Sinne der radikalen Rechten gedeutet werden. Es geht im Grunde um die Frage nach einer anderen zukunftsfähigen Gesellschaft. Das ist der Kern und das macht es auch so schwierig und bedeutet, dass man dieses Problem Rechtspopulismus nicht einfach aus der Welt kriegen wird. Was bedeutet das in den Schlussfolgerungen? Erstens, es gibt tatsächlich Zusammenhänge zwischen Prekarisierung und Rechtspopulismus, die sind aber weitaus komplexer, als die Castellsche Arbeitshypothese besagt, wenngleich die jetzt nicht einfach irrelevant ist. Aber es ist eben nicht, es gibt nicht die eine Ursache, diese Entgegensetzung materielle oder kulturelle Ursachen ist völlig falsch. Es gibt beides und das eine hängt mit dem anderen zusammen. Zweitens müssen wir die Kontextabhängigkeit, auch die Klassenspezifik von Prekarität beachten. Die soziale Frage erschöpft sich nicht in Prekarisierung. Die Lohnproblematik beispielsweise, dass wir sozusagen bis 2013 ein Absinken der Arbeitseinkommen am Bruttoinlandsprodukt in allen OECD-Ländern haben, ist eine Klassenfrage und nicht einfach eine Frage von Prekarität. Das heißt umgekehrt auch, soziale Probleme können auch qualifizierte Facharbeiterinnen und Facharbeiter haben. Die kommen bloß in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit kaum oder überhaupt nicht vor. Nicht? Wer bei uns eine feste Anstellung hat, einen einigermaßen anständigen Lohn und eine Qualifikation, die ein bisschen Sicherheit gibt, der kann keine sozialen Probleme haben. Das bedeutet aber faktisch, dass, sagen wir mal, die gesamte Mitgliedschaft der IG Metall oder fast die gesamte Mitgliedschaft der IG Metall keine sozialen Probleme haben kann in der öffentlichen Wahrnehmung. Ja? Die Tarifrunde, wo die eine 28-Stunden-Woche als Option für 2 Jahre durchgesetzt haben, hat in der Öffentlichkeit keine Rolle gespielt. Die gesamte akademische Linke hat das überhaupt nicht wahrgenommen. Und ich weiß nicht, ob das in Österreich jemand wahrgenommen hat. Dass es tatsächlich gelungen ist, die Arbeitszeitfrage überhaupt wieder auf die Tagesordnung zu setzen, in so einer zerklüfteten Arbeitswelt. Also da ist was schief in den gesellschaftlichen Öffentlichkeiten. Die dritte Schlussfolgerung ist, der Rechtspopulismus, der Aufstieg der radikalen Rechten ist aufzuhalten. Und zwar dann, wenn man zum Beispiel Wahlkämpfe nicht einfach gegen die radikale Rechte führt, sondern wenn man sie um die Zukunft der Gesellschaft führt und die radikale Rechte daran misst, was sie eigentlich zur Zukunft der Gesellschaft beizutragen hat. Im Osten Deutschlands ist kein Arbeitsmarktproblem ohne Zuwanderung zu lösen. Keines. Sagen alle, sagen auch die Unternehmen. Es geht nicht nur mit Zuwanderung, ohne Zuwanderung geht es gar nicht. Etwa im Pflegebereich fehlen in Thüringen 9.000 Arbeitskräfte. Die kann der nationale Arbeitsmarkt nicht hergeben. So, wenn die AfD ernst macht mit ihrem Remigrationsprojekt und dem Abschiebeflughafen Erfurt, dann können Sie sich überlegen, wie viele Pflegekräfte, selbst wenn die Löhne einigermaßen stimmen sollten, was sie nicht tun, gerne nach Deutschland kommen und das Risiko auf sich nehmen, unter einem Herrn Höcke oder im Kontext einer Höcke-Partei arbeiten zu wollen. Niemand. Niemand ernsthaft. Das heißt, die AfD führt immer zum Szenario Desaster. Und das kann man sehr gut zeigen und das muss man deutlich machen, indem man die Konsequenzen ihrer Politik beleuchtet. Und viertens ist es sinnvoll, den Zusammenhang von sozialer Frage und Qualität der Zivilgesellschaft und Demokratie zum Gegenstand, hier heißt es, öffentlicher Soziologie zu machen. Das heißt, die Sozialwissenschaften können was tun. Aber es bedeutet auch, dass die Gewerkschaften was tun können. Die Gewerkschaften sind die einzigen demokratischen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die diese Gruppen überhaupt noch erreichen. Ich habe das gerade wieder erlebt auf einer Betriebsrätekonferenz mit 400 Betriebsräten in Erfurt, wo 20% definitiv nicht geklatscht haben, als ich die AfD kritisiert habe. So. Ja, die kamen dann hinterher zu mir. Nicht? Also nach mir kam der DGB-Vorsitzende und hat gesagt, man muss doch Rassismus auch Rassismus nennen können. Schämt euch. Und dann habe ich ihm widersprochen, habe gesagt, wenn du sagst, schämt euch, dann errichtest du eine Kommunikationsblockade, dann werden diejenigen, die so denken, dass es zur Wahl der AfD führt, die werden dann nicht mehr mit dir reden, Kommunikationsblockade. Es haben sich die 20% nicht getraut zu klatschen, aber einige von denen kamen nach der Veranstaltung zu mir und haben gefragt, Herr Dörre, können Sie zu uns im Betrieb kommen? Und es gab relativ schlichte Fragen. Erstens, die AfD ist doch nicht verboten, also eine demokratische Partei. Zweitens, Herr Höcke hat studiert. Der kann doch nicht so blöd sein, Faschist zu sein. Ja, aber auf dem Niveau laufen die Argumentationen. Ja, und drittens, wie soll ich das eigentlich meinen Kollegen erklären, wenn ich die Rassisten nenne, kann ich mit denen nicht mehr sprechen. So, und das sind relativ einfache Sachen. Die Gewerkschaften müssen eine Strategie entwickeln zwischen klarer Kante. Natürlich macht es keinen Sinn, mit AfD-Funktionären wie Höcke zu diskutieren, ja. Die kann man nicht überzeugen. Aber die noch unentschieden sind, die in der AfD vor allem eine Protestpartei sehen, die muss man versuchen zurückzugewinnen und das geht nur durch langfristiges demokratisches Überzeugen. Und dazwischen muss man sozusagen Strategien entwickeln und es wäre, glaube ich, an der Zeit, dass man die Länder übergreifend entwickelt, dass man Erfahrungen austauscht und dazu ist als allererstes mal nötig, dass man die Probleme klar beim Namen benennt. Und in Österreich wäre der Widerspruch zu thematisieren, dass wir zwar die FPÖ als stärkste Arbeiterpartei trotz der Verluste immer noch haben, dass aber ja bei den Wahlen, den Sozialwahlen und so weiter, es gibt ja bei euch diese politischen Tendenzen, die Blauen, die eigentlich auch eine Braunfärbung haben, überhaupt nicht reduzieren. Und da scheint mir doch was Interessantes drin zu stecken, was man genauer erforschen müsste und was man zur Politik machen müsste. Vielen Dank.
dazu bleiben und meine Damen und Herren, Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. In der zweiten Reihe. Sie bekommen jeweils ein Mikrofon. Ich würde Sie bitten, sich kurz vorzustellen und sich kurz zu halten, keine Referate zu halten. Bitte sehr.
Jetzt funktioniert das Mikrofon. Also, mein Name ist Gertrude Oehlmark und ich habe aber Anmerkungen, eigentlich eh kein Co-Referat. Was ich glaube, die Menschen, die die FPÖ bei uns wählen und bei Erna die AfD, sind nicht Rassisten und Faschisten zum Großteil. Was ich glaube, ein großer Teil macht es aus Ängsten, mit denen man umgehen könnte und denen bitte die anderen Parteien, vor allem die Sozialdemokraten, vielleicht begegnen müssten und Lösungen anbieten. Zweitens, was ich auch glaube, was ein relativ großes Problem ist, dass es so schambesetzt ist, mit in prekären Arbeitsverhältnissen zu leben, weil das indiziert ja in Wahrheit, man ist selber zu blöd und zu dumm und man ist selber schuld daran. Wenn irgendwie man es schaffen könnte, dass Leute das, sich zu dem bekennen, die möglichst offensichtlich intelligent und gescheit sind und dass es nicht mehr so schambesetzt ist zu sagen, man lebt in prekären Arbeitsverhältnissen. Zum Beispiel meine ich da jetzt den gesamten wissenschaftlichen Bereich, der meines Erachtens immer mehr da abrutscht. Dann wäre schon einmal ein bisschen eine Basis vielleicht zur Solidarisierung geschaffen. So, jetzt bin ich fertig.
Das war ja Teil der Keynote, teilweise von Herrn Dörr.
Ja, zum ersten Punkt, ich würde es ein bisschen differenzieren. Also das Führungspersonal dieser Parteien wie FPÖ, und AfD muss man nicht drüber, das sind überzeugte Rassisten. Dann würde ich sagen, das, was ich jetzt vergessen habe zu sagen, im Längsschnitt unserer Untersuchung sind wir bei einem Teil der Befragten, das habe ich ja in den Zitaten auch gezeigt, bei Leuten, die bereits der Linie einer Partei folgen. Das ist auch das Neue, in Deutschland zumindest, dass eine stabile Parteibindung aus dem Arbeiter- und Gewerkschaftsbereich heraus entsteht an die AfD. Ich glaube nicht, dass das kurzfristig rückgängig zu machen ist. Und das merkt man jetzt schon, weil es einen enormen Druck gibt der AfD-Sympathisanten auf gewerkschaftliche Funktionsträger, immer mit dem Argument, Gewerkschaften müssen neutral sein, im Betrieb mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft, in der Gesellschaft mit der AfD. Und zu den gesellschaftlichen Fragen soll sich die Gewerkschaft bitte nicht äußern. Das ist eine ganz gefährliche Tendenz, weil zum Klimawandel dürfte dann eine Gewerkschaft beispielsweise nichts sagen. Ja, ich würde sagen, muss sie unbedingt. Nachhaltigkeitsziele gehören in Tarifverträge und so weiter, ins Grundgesetz, in die Verfassung. Das ginge dann alles nicht. Na? Und deshalb muss darum gerungen werden. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, das sind die Protestwählerinnen und Protestwähler. Ich bin nicht sicher, wie groß die ist, aber es gibt sie. Muss man ganz klar sehen. Nicht? Und deren Hauptzugang ist, dass man es denen oben am besten besorgen kann, wenn man die radikale Rechte wählt. So, und um die muss gekämpft werden. Da stimme ich völlig zu und da gibt es noch keine Patentrezepte. Ich glaube, der erste und wichtigste Schritt ist, dass man ihnen zuhören muss. Die Interviews sind wie Therapie. Endlich hört mal jemand zu, gewissermaßen. Damit muss man anfangen, sie nicht gleich belehren. Aber man darf auch nicht das machen, was die radikalen Rechten tun. Die geben denen nämlich dauernd recht, bei allem, was sie sagen. Man muss auch die Punkte rauspicken, wo man dann anfängt zu widersprechen. Und wir brauchen ganz viele Menschen, die in der Lage sind, das zu tun. Und da gibt es eben auch also viel zu wenige. Und das braucht politische Bildung, das braucht Unterstützung durch die Zivilgesellschaft, durch die Gewerkschaften. Und zu dem zweiten Punkt, Prekarität, Scham besetzt, das ist richtig. Das war in Deutschland das Ziel der Hartz-Reform, nicht? Es denen unten ungemütlich zu machen, dass sie möglichst schnell selbst prekäre Beschäftigungsverhältnisse akzeptieren. Nur deshalb funktioniert das mit der prekären Vollerwerbsgesellschaft überhaupt. Ja. Auch dazu kann man Beistand leisten, wenn man in den gewerkschaftlichen, arbeitsnahen Diskursen tatsächlich feststellt, dass Prekarität ein gesellschaftliches Problem ist. Es gibt Prekarität muss man bekämpfen. Niemand kann sich in prekären Verhältnissen entfalten. Ja? Wenngleich bei den Pizzadiensten wir auch solche gefunden haben, die den prekären Job ganz gut fanden, weil sie ordentlich Fahrrad fahren konnten und so weiter. Nicht? Also auch das gibt es, aber das ist dann eine Einstellung auf Zeit. Wenn die ihr Studium fertig haben, werden die so nicht mehr reden. Ich glaube, also es braucht einen gesellschaftlichen Diskurs, der zeigt, Prekarität ist eine Normalität in unseren Gesellschaften, die aber auch politisch herbeigeführt ist, ökonomisch und politisch. Und es ist sinnvoll, sich dagegen zu wehren. Das ist der springende Punkt. Ja. Nur als kleines ermutigendes Beispiel, in Portugal sind die größten Demonstrationen gegen die Austeritätspolitik von einer Gruppe von 7 Menschen initiiert worden. Die nennen sich die inflexibel Prekären. Ja, die Gewerkschaften haben nichts auf die Beine gekriegt und die haben einen Aufruf gemacht und plötzlich liefen Hunderttausende durch Lissabon. Das hat sich auch nicht gehalten, aber man kann sehen, dass es durchaus möglich ist, die vermeintlich Unorganisierbaren auch zu organisieren. Man muss es dann nur glaubwürdig tun. Wenn man wie die IG Metall erst eine Leiharbeiterkampagne macht und die organisiert und dann in der Krise 2009 die Leiharbeiter kommentarlos aus den Betrieben ausscheiden müssen, die Betriebsräte ihnen das sagen und nicht gekämpft wird um ihre Weiterbeschäftigung, dann macht man sich natürlich völlig unglaubwürdig und dann hat das Effekte, die auch langfristig nicht zu kitten sind.
Wir haben hier vorne noch eine Wortmeldung oder Fragestellung oder? Ah, nein. Der Herr wollte nur das Mikrofon weiterleiten an jemanden, der vielleicht eine Frage hat, hier hinten. Entschuldigung.
Dankeschön. Mein Name ist Silna Jone. Wie Sie hören, Sie sind nicht der einzige Deutsche hier in diesem Raum.
Ich habe mich aber nicht unwohl gefühlt. Also insofern.
Nein, das habe ich auch nicht. Aber weil es hieß, Sie sind wohl der einzige Deutsche hier. Und auch deswegen, vieles von dem, was Sie gesagt haben, beschäftigt mich persönlich ja auch sehr, weil ich eben auch aus Ostdeutschland komme. Und mir gehen so 2 Gedanken gerade so durch den Kopf. Das eine ist, ich finde, Sie haben einen ganz wesentlichen Satz aus meiner Sicht gesagt, relativ zum Schluss, die Frage nach einer zukunftsfähigen Gesellschaft. Und ich habe gerade, ich glaube, vergangene Woche, weil Sie die Lausitz erwähnt haben, über den Tagebau eine Dokumentation gesehen und weil Sie haben auch haben das ja erwähnt innerhalb dieser 3 Punkte und gesagt, die Menschen sagen, wir haben uns hier was aufgebaut und ich kenne auch persönlich Leute, die dort leben und mit einer riesigen Angst da sind. Und ich denke, was fehlt in dieser ganzen Diskussion, es wird ganz viel diskutiert in den Medien über Kohleabbau und Ausstieg und so weiter, aber es wird nicht über eine Zukunft für diese Menschen diskutiert. Und ich verstehe diese Zukunftssorgen, die die Menschen haben und diese Angst. Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Teil ist, der da fehlt. Es wird viel, viel, viel in Frage gestellt. Aber es werden keine Zukunftsvisionen aufgezeigt. Und das, glaube ich, fehlt ganz vielen Menschen, weil sie nicht wissen, ja, was kommt denn dann, wenn das weg ist? Ja, also nicht nur in der Lausitz und im Tagebau, sondern generell auch die Frage der Autos zum Beispiel, ja, also all diese Dinge, die so heftig diskutiert werden in den Medien, gehen immer nur in eine Richtung, in die Negative. Und es fehlt mir immer das Positive. Wo ist die Richtung? Wo geht's hin? Ja. Und die andere Sache, die Sie auch erwähnt haben, die mich auch schon lange beschäftigt ist, wo Sie meinten, dass die nach einer Betriebsversammlung oder was auch immer das war, oder mit Betriebsräten hinterher auf sie zugekommen sind und gesagt haben, ja, was ist denn nun eigentlich die AfD für eine Partei? Die ist doch demokratisch gewählt, ist sie eine demokratische Partei? Und ich glaube auch, dass da eine ganz große Verunsicherung da ist, weil, ja, wenn sie da ist, wenn sie sogar einzieht in die Landtage, Bundestag und so weiter, ja, was soll dann falsch sein daran? Und ich habe gerade neulich gedacht, da habe ich ein Hakenkreuz gesehen und habe gedacht, es interessiert eigentlich keinen mehr. Ja, vor 10 Jahren wäre das ein Aufschrei, da ist ein Hakenkreuz. Heute interessiert es niemanden mehr. Man geht dran vorbei und denkt sich, ja, so ist die Entwicklung. Also ja, es sind so Dinge, wo ich mir denke, ja, es fehlt vielleicht so ein Stück weit auch wirklich nicht nur das Verteufeln dessen, sondern eine ganz sachliche Auseinandersetzung, was ist eigentlich wirklich, ja, was sind die Fakten, die da sind, ja, damit die Leute vielleicht wieder sich orientieren können. Dankeschön.
Wir haben hinten noch eine Wortmeldung. Außer Sie möchten das noch kommentieren, Herr Dörre?
Vielleicht.
Es stand, glaube ich, ganz für sich,
oder? Ja.
So.
Ja.
Danke.
Die ich fett unterstreichen kann.
Darf ich?
Bitte.
Ja. Mein Name ist Bettina Czoka, ich bin von der Arbeiterkammer. Ich habe 2 Fragen, eine, die sich auf Deutschland bezieht. Es gibt ja eine Gewerkschaft in Deutschland, die EVG, Eisenbahn- und Verkehr oder so ähnlich ist die Übersetzung, die ja einen sehr offensiven Beschluss gefällt hat, in dem diese Gewerkschaft sagt, eine Mitgliedschaft in der rechten oder rechtsextremen AfD ist unvereinbar mit einer Gewerkschaftsmitgliedschaft, was mir einerseits sehr gut gefällt, aber was bedeutet das sozusagen für diese Gruppen, die Sie vorhin auch angesprochen haben, aus Ihrer Sicht? Und das Zweite, wenn wir über Rechtspopulismus sprechen, dann ist es in Österreich ja eher so, das betrifft zwar die FPÖ, wo es ins Rechtsextreme hineingeht, aber auch sehr stark oder überwältigend stark die ÖVP mit dem vermutlich nächsten Kanzler Kurz.
Ja, zu der, soll ich dazu? Bitte. Zu der Gewerkschaftsfrage. Also ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, eine Auseinandersetzung darum zu führen, ob die Politik der radikalen Rechten, zu der ich auf die FPÖ zähle, mit gewerkschaftlicher Solidarität vereinbar ist oder nicht. Gewerkschaftliche Solidarität beruht letztlich auf Klassensolidarität, kann nur über Geschlechtergrenzen und ethnische Spaltungen hinweg funktionieren. Sonst ist sie keine Solidarität. Genau das wird von diesen Gruppierungen in Frage gestellt. Deshalb ist Ethnopluralismus, differenzieller Rassismus ein Sprengsatz für gewerkschaftliche Solidarität. Das muss man klarstellen. Und widerspricht auch dem antifaschistischen Gründungskonsens, aus dem die DGB-Gewerkschaften in Deutschland beispielsweise entstanden sind. Deshalb glaube ich, bei Führungspersonen, aktiven Kadern dieser Parteien ist es durchaus sinnvoll, symbolisch ab und an die Auseinandersetzung zu führen, ob sie Mitglieder sein dürfen oder nicht. Ich weiß nicht, wie das in Österreich ist rechtlich, aber ich halte das durchaus für sinnvoll. Ich würde zum Beispiel sagen, na, mach jetzt keine Beispiele, führt zu weit. Aber, jetzt kommt das große Aber. Schon dieser Satz von Hoffmann, klare Kante, die im Übrigen aber gar nicht so klar praktiziert wird, muss man auch dazu sagen, in den deutschen Gewerkschaften, hat beispielsweise in einer Geschäftsstelle der IG Metall Dresden dazu geführt, dass 300 Mitgliedsbücher geflogen sind. 300. Ich habe die schriftlichen Begründungen gesehen, zwar expliziter Bezug auf diese Äußerung. Und da steckt ein bisschen drin, wir lassen uns doch von so einem nicht bevormunden. Und man wird doch über Migration noch kritisch diskutieren dürfen, ohne dass man gleich belehrt wird von seinem Gewerkschaftsvorsitzenden. Und dann fliegen die Mitgliedsbücher. Nicht? Und bezogen auf das, was ja heute auch schon dankenswerterweise gesagt worden ist, dass Migration immer auch Konflikte mit sich bringt, dass die unterschiedlichen Milieus unterschiedlich ausgetragen werden, dass das Einzige, was man da machen kann, das Plädoyer für zivile Formen der Konfliktaustragung ist. Ja, aber man darf sie nicht vermeiden, verschweigen, solche Konflikte. Mischt sich da schon einiges, was dazu führt, dass die ostdeutschen Gewerkschaftsfunktionäre alle gegen klare Kante sind. Der Betriebsratsvorsitzende mit dem KZ-Zitat, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender, hat einen Kampf einer der Verwaltungsstelle angeführt, der dazu geführt hat, dass die einen Anerkennungstarifvertrag bekommen haben, beziehungsweise dass der ausgegründete Unternehmensteil wieder reintegriert wurde, die unter den Tarifvertrag fielen, mit dem Effekt, dass jede und jeder Beschäftigte 400 Euro im Monat mehr bekommt. Und dieser Betriebsratsvorsitzende, klarer Nazi, Hass eintätowiert auf seiner Hand, setzt sich ein für die Übernahme der polnischen und tschechischen Leiharbeiter. So, der Gewerkschaftssekretär sagt, wenn wir den jetzt rausschmeißen, also dafür gäbe es sicher Anlass, ja, mit Hass und so weiter. Dann verlieren wir den Betrieb, weil es ist so, zwei Betriebsräte demonstrieren gegen Pegida und fünf mit. Ja, so, und der plädiert für demokratisches Überzeugen. Dazwischen muss man den Weg finden. Demokratisches Überzeugen kann nicht jeder. Also ein Gewerkschaftssekretär, der aus der Göttinger Antifa kommt, kann diesem Hassmenschen nicht die Hand geben. Es geht nicht authentisch. Ja, aber ein Gewerkschaftssekretär, der aus dem Arbeitermilieu kommt und mit dem sprechen kann, ist in der Lage, allmählich und geduldig zu überzeugen, mit dem Ziel, da die Unentschiedenen und so weiter zu gewinnen. Was nicht geht, was ich klar ausschließen würde, ist Verschweigen des Problems, Totschweigen. Totschweigen des Problems, dass solche Orientierungen selbst im aktiven Kern der Gewerkschaften unter aktiven Betriebsräten zu finden sind. Das ist immer noch stark verbreitet, zumindest in den deutschen Gewerkschaften. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Nachdem unsere Studie veröffentlicht war, bin ich nach Berlin eingeladen worden zum Vorstand des DGB und sollte mich erklären. Und man hat mir durch die Blume gesagt, allerdings mit schöneren Worten, halt die Klappe. Ja, das ist genau falsch. Wenn man die Probleme verschweigt, werden sie immer größer. Ja, das muss man klar sehen. Was aber auch nicht geht, ist, wenn man demokratisches Überzeugen verwechselt mit Anpassung. Und das gibt es auch. Also viele ostdeutsche Gewerkschaftssekretäre sagen, wir sind in der Minderheit. Und wenn einer geschickt auftritt und würde begründen, warum die AfD auf unseren Veranstaltungen aussprechen können muss, würde ich wahrscheinlich die Abstimmung verlieren. Also tue ich manches gar nicht mehr. Das ist auch schwierig. Wenn man generell darauf verzichtet, die Auseinandersetzung mit der radikalen Rechten überhaupt noch führen zu wollen. Ja, so, und wie gesagt, die Patentrezepte sind nicht gefunden. Es ist nach wie vor ungeheuer wichtig, auf den Widerspruch hinzuweisen, dass die einerseits Parteien der kleinen Leute sein wollen und auf der anderen Seite eine marktradikale Programmatik immer noch haben, die genau zu den Problemen führt, die die Unzufriedenheit erzeugen, die dann sozusagen Richtung der radikalen Rechten gelenkt wird. Das muss man schon zeigen können. Man muss die Konsequenzen aufzeigen und man braucht aber, meine Schlussbemerkung, da komme ich zu Ihnen, tatsächlich ein politisches Projekt, für das man mit Leidenschaft kämpft. Mit Leidenschaft heißt auch emotional, mit sozusagen rationalen Argumenten. Wir können nicht auf Rationalität verzichten, das geht nicht. So, und jetzt sage ich ein provokantes Beispiel nochmal, wie das geht. Bernie Sanders hat im vorherigen Wahlkampf, in den Vorwahlen, jede seiner Reden damit begonnen, dass er gesagt hat, I'm a democratic socialist. Sie wissen, in den USA hätte er auch sagen können, ich komme geradewegs aus der Hölle und bin der Teufel. Nicht? Sozialismus ist ein No-Go. Ja? So, dann hat ihn die New York Times gefragt, Bernie, hätten Sie nicht auf das S-Wort verzichten können, wären Sie dann nicht viel erfolgreicher gewesen? Dann hat Bernie Sanders gesagt, nein. Das war Democratic Socialism hat für eine klare Polarisierung in der Gesellschaft gesorgt. Aber entscheidend ist, Democratic Socialism war bei uns gelabelt mit populären Projekten, freie Bildung beispielsweise. Und dann haben tatsächlich junge Leute gegoogelt, was Democratic Socialism ist und fanden freie Bildung und fanden das nicht schlecht. Ja, darum muss es gehen. Also es braucht eine Vision, eine glaubwürdige Vision einer besseren Gesellschaft. Wenn man heute über sowas redet wie demokratischer Sozialismus, ist das eher die Suche nach dem Nothaltegriff gewissermaßen und nicht so sehr die Entfesselung der Produktivkräfte wie zu Marx-Zeiten. Aber der entscheidende Punkt ist, dass ein solcher Name, der polarisiert, verbunden sein muss mit populären Projekten, die eine Alltagsrelevanz haben. Ja, das ist der springende Punkt. Und darum muss gerungen werden. Und das braucht Politikerinnen und Politiker und Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, die das glaubwürdig und mit Leidenschaft verfolgen. Darauf kommt es an. Und wenn wir das haben, schlagen wir die radikale Rechte.
Dankeschön, Klaus Dörre, für diesen wunderbaren Vortrag und dass Sie uns teilhaben lassen an Ihrem Wissen. Herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben uns alle eine Kuchenpause verdient. Ich glaube, das Buffet ist draußen schon aufgebaut. Ich würde sagen 15 Minuten oder 20 Minuten, dann treffen wir uns alle wieder hier. Vergessen Sie auch nicht, beim Büchertisch vorbeizuschauen und vielleicht auch bei der Fotobox. Und dann geht es weiter mit der Keynote von Judith Püringer. Dankeschön.